Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Jetzt gerade ist es mal wieder soweit. Die Ministerpräsidenten der Länder und Kanzler Scholz sitzen zusammen, um über Corona-Lockerungen zu sprechen. Doch die Schulen und auch die Hochschulen werden wahrscheinlich dabei kein Thema sein. Und gerade bei den Studierenden stößt das auf wenig Verständnis, wie wir ja gestern schon in dieser Sendung gehört haben. Heute schauen wir in diesem Zusammenhang mal auf eine Gruppe, über die fast gar nicht geredet wird, die ausländischen Studierende. Das und mehr heute hier bei Campus und Karriere. Mein Name ist Mathis Jungblut, schön, dass Sie dabei sind. Aber zuerst mal nach NRW, auf den Sturm und die ausfallenden Schulen kommen wir später noch zu sprechen. Jetzt soll es aber um die Schulpolitik gehen, denn dort brodelt es ja schon seit langem. Und Schulministerin Gebauer steht schon länger unter Druck. Eine aktuelle Umfrage zeigt, 3/4 der Menschen in NRW sind mit der Schulpolitik nicht zufrieden. Und Kritik kommt dabei von allen Seiten. Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler und Eltern fühlen sich alle nicht mitgenommen oder zu schlecht informiert. Heute musste die Schulministerin im Landtag Fragen beantworten. Und zwar gleich zu mehreren heiklen Themen. Eine Schulrechtsänderung, eine Aktuelle Stunde zu einem umstrittenen Vorschlag und allgemeine Unzufriedenheit mit der Corona-Politik. Vivien Leue hat sich das für uns angeschaut. Frau Leue, musste Frau Gebauer da heute viel Kritik einstecken?
Ja, die Debatte wurde schon hitzig geführt. Das ist natürlich auch eine Steilvorlage für die Opposition, wenn ein Großteil der Bevölkerung Nordrhein-Westfalens der Schulministerin solch schlechte Noten ausstellt. Und vielleicht muss man auch wissen, es ist schon einiges im Argen hier in Nordrhein-Westfalen. Ständige Schulstrukturdiskussionen, sei es nun G8 oder G9 oder das Thema Inklusion. Es ist da schon so eine gewisse Müdigkeit im Schulsystem vorhanden gewesen, als dann Corona kam und ja nochmal gezeigt hat, wie viele Schulen nicht nur technisch, sondern auch räumlich schlecht ausgestattet sind, wie viel soziale Ungerechtheit, auch Ungerechtigkeit im Schulsystem steckt, Personalmangel. Und dann agierte das Schulministerium eben auch zum Teil chaotisch während der Corona-Pandemie. Jochen Ott, der schulpolitische Sprecher der SPD, hat das so formuliert.
Schulmails freitags um 22 Uhr. Konzeptionsloses Agieren in der Pandemie. Es gibt keine rote Linie, kein Konzept. Und das merken die Menschen in Nordrhein-Westfalen. Wir haben über 8000 unbesetzte Stellen.
Ja, natürlich sind das auch Entwicklungen, die langfristig auf langfristigen Problemen fußen. Aber die Schulministerin, sie ist zusammen mit der schwarz-gelben Landesregierung seit 2017 im Amt. Die standen da heute eben im Kreuzfeuer.
Ja, dröseln wir die einzelnen Themen mal auf. Der Landtag hat ja heute das Schulrecht geändert, um den Digitalunterricht auch nach der Pandemie weiter fest im Unterricht zu verankern. Daran gab es aber vorher schon Kritik. Was ist das Problem?
Ja, erstmal muss man sagen, das Thema ist natürlich total wichtig und Nordrhein-Westfalen ist auch das erste Bundesland, das digitales Lernen jetzt gesetzlich verankert. Aber was heißt das denn dann konkret? Also das Gesetz sieht zum Beispiel vor, dass auch Prüfungen künftig digital abgelegt werden können, aber mit welchen Geräten denn und wer bezahlt sie? Oder soll es Mindeststandards auch geben für so etwas? Das ist natürlich die Grundfrage und da hat ein Gutachten im Auftrag der Grünen im Landtag gezeigt, es muss eigentlich klar sein, aus welchen Töpfen diese Geräte zum Beispiel bezahlt werden, also von Eltern zum Beispiel oder den Schulen. Dazu sagte Sigrid Bär von den Grünen.
Deswegen kommt der Gutachter, weil das nicht geregelt ist. Beide Karten sind nicht gezogen. Eben zu der Einschätzung, der Schulrechtsänderungsentwurf ist nicht verfassungskonform.
Ja, das wurde heute so in den Raum gestellt.
Ja, Vivien Leue war das zum NRW-Landtag und zu kontroversen Schuldiskussionen. Vielen Dank für das Gespräch. Schon seit dem Beginn der Pandemie, vor 2 Jahren, wird ja darüber diskutiert, wer durch Corona in seinem Job besonders stark gefordert ist, aber auch gefährdet ist. Und klar, da fallen einem als erstes natürlich die Mitarbeiter im Krankenhaus ein. Aber auch Lehrerinnen und Lehrer sind betroffen und deshalb gibt es bald einen Bonus. Der gilt auch für das Wissenschaftspersonal an den Hochschulen. Nächsten Monat gibt es eine steuerfreie Sonderprämie von 1.300 Euro als Corona-Bonus. Und zwar in allen Bundesländern, außer in Hessen. Grundlage ist der Tarifvertrag im öffentlichen Dienst. Baden-Württemberg geht aber noch ein Stück weiter und gibt die steuerfreie Corona-Prämie auch für die Privatschulen im Land raus. Thomas Wagner berichtet.
Die Freude ist sehr groß und wir sind der Landesregierung sehr dankbar, dass sie die Wertschätzung in Form der Corona-Prämie nicht nur Lehrerinnen und Lehrer der öffentlichen Schulen, sondern auch der Privatschulen hier erstattet.
Sagt Brigitte Mörgenthaler-Walter, Mitglied der Schulleitung in der Schule Schloss Salem, einer der größten Privatschulen in Baden-Württemberg. Dass Baden-Württemberg den steuerfreien Corona-Bonus von 1.300 Euro nicht nur den Lehrerinnen und Lehrern an den öffentlichen, sondern auch denen an den privaten Schulen zukommen lässt, sorgt in Salem für große Freude. Denn gerade dort, in privaten Internaten mit Schülerinnen und Schülern aus aller Welt, wurden die Lehrkräfte durch die Corona-Pandemie besonders beansprucht.
Wir haben eine Ferienbetreuung eingerichtet für Schüler, die nicht nach Hause gehen können. Wir haben einzelne Schüler hier, die seit über 2 Jahren nicht mehr zu Hause waren und die alle Schulferien bei uns an der Schule waren. Das heißt, wir müssen sie betreuen. Wenn in öffentlichen Schulen die Schüler, die positiv nach Hause gehen, ist es bei uns im Internat so, die Schüler sind hier. Das heißt, wir haben die Positiven in einem Krankenquartier.
Dies alles war für die grüne baden-württembergische Kultusministerin Theresa Schopper mit ein Grund, auch die Privatschulen in die Corona-Sonderzahlungen mit einzubeziehen.
Naja, die Pandemie hat jetzt bei den Privatschulen keinen Bogen rumgemacht. Die sind ja genauso auch im Testregime, sie sind genauso in der Organisation. Wie kann man das alles machen, wenn wir einen Fall haben, dass wir in Kohorten gehen?
Allerdings, an vielen öffentlichen Schulen ist die Begeisterung über die Corona-Sonderzahlung nicht so ganz stark ausgeprägt.
Letztendlich ist es eine steuerfreie Abschlagszahlung, die in den Tarifverhandlungen anstatt einer Tariferhöhung ausgehandelt wurden. Das muss man immer sehen.
So Karin Broschert, Vorsitzende des Realschullehrerverbandes Baden-Württemberg. Will heißen, die Corona-Prämie für Lehrkräfte sei durch den Verzicht auf Tariferhöhungen in den vergangenen 2 Jahren gegenfinanziert worden. Und
Corona-Prämie heißt es deswegen, weil man eine Corona-Prämie steuerfrei auszahlen kann.
Die zudem auch noch alle Beamte und Angestellte im öffentlichen Dienst ebenso bekämen. Deshalb, um für wirkliche Entlastung an den Schulen zu sorgen, bedürfe es weitergehender Maßnahmen.
Eine Entlastung für uns an der Schule tatsächlich wäre kleinere Klassen. Der Klassenteiler ist immer noch sehr hoch. Das hat sich auch in Corona-Zeiten gezeigt, dass es ganz schwierig ist, dann mit so großen Gruppen zu arbeiten.
Dem stimmt auch Clemens Partil zu, Lehrer am Gymnasium Überlingen und Mitglied des Personalrates dort.
Wir brauchen einfach Zeit, um die Schülerinnen und Schüler vernünftig fördern zu können. Ja? Wenn ich jetzt dran denke, wir testen die Schüler gerade momentan mehrmals die Woche, bis zu 5-mal die Woche, wenn es einen positiven Test gab. Und das halt über viele Wochen schon. Das heißt, die Zeit fehlt, wie man das nennt, diese zusätzliche Zeit. Ob das ein Bonusjahr ist oder was auch immer, aber da ist es ganz wichtig, die Lehrer zu entlasten.
Monika Stein, in Baden-Württemberg Landesvorsitzende der Lehrergewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, ergänzt.
Es muss natürlich deutlich mehr passieren. Ganz klar ist auch die Besoldungsstruktur oder die Struktur, wie die Menschen verdienen.
Und da steht noch etwas auf ihrem Wunschzettel.
Die Ausstattung und genügend Personal ist wirklich ein ganz, ganz großes Manko.
Baden-Württembergs Kultusministerin Theresa Schopper zeigt für all dies zwar Verständnis.
Aber der Punkt ist, was haben wir für Ressourcen im Gepäck? Wir haben natürlich große Schwierigkeiten momentan gerade im sonderpädagogischen Bereich und ganz viele Schulen, die in privater Trägerschaft sind, sind oftmals Schulen, die Kinder mit Handicaps beschulen. Da ist schon der Sorgefalten bei mir am größten, dass wir dort den Betrieb richtig gut aufrechterhalten können. Und es fehlen natürlich Kinder in Grundschulen gehen. Auch da haben wir große Sorgefalten, was die Ressourcen anbelangt.
Gestern haben wir hier ja an dieser Stelle mit einer Vertreterin des Freien Zusammenschluss der Studentinnenschaften gesprochen und da ging es vor allem darum, dass sich die Studierenden nach 2 Jahren Corona alleine gelassen fühlen und auf ihre Forderung kaum eingegangen wird, Stichwort Solidarsemester. Besonders wenig bedacht wurden in den letzten 2 Jahren die ausländischen Studierenden, die zum Beispiel für ein Auslandssemester hier sind, aber auch ein ganzes Studium zum Beispiel absolvieren. Ihre Situation hat sich in den letzten Monaten nochmal verschärft, wie Luise Sammann berichtet.
Als Esther aus Budapest vor 2 Jahren zum Schauspielstudium nach Deutschland aufbrach, freute sie sich auf viele neue Bekanntschaften, auf Party, Kultur und Kontakt im coolen Berlin. Dann kam Corona.
Was Kontakte finden angeht oder mit anderen zusammenzukommen und Freundschaften auszubauen, war natürlich viel schwieriger. Also alles so wie WG-Feiern und so weiter hat alles nicht stattgefunden. Und so war das dann viel schwieriger, so in das Leben hier reinzukommen.
Auch Natalia aus der Ukraine, seit 6 Monaten Masterstudentin in Trier, kennt das Problem. Die meisten Veranstaltungen, die sie bisher besuchen konnte, fanden digital statt. Wer sich von seinem Auslandsstudium mehr erwartet habe als einen akademischen Grad, habe es zurzeit schwer.
Ja, ich würde sagen, also, dass es schwieriger geworden ist, neue Menschen kennenzulernen und auch vielleicht Sprachpraxis. Manche Studierende denken, dass wenn zum Beispiel alle Veranstaltungen digital durchgeführt werden, also dann warum müssen die Studierende überhaupt in Deutschland bleiben?
Eine Frage, die auch Fred Mengering immer wieder hört. Er leitet den Bereich Betreuung internationaler Studierender an der TU Berlin. Die Zahl derer, die sich dort zur Beratung meldeten, sei deutlich gestiegen. Sowohl die pandemiebedingte Einsamkeit als auch Fragen zu Regelstudienzeit, Aufenthaltstitel und Einkommen mache vielen zu schaffen, so Fred Mengering.
Wir haben ja an der TU 7000 internationale Studierende, die einen Abschluss anstreben. Und überwiegend finanzieren die sich selber durch Nebentätigkeiten. Und da spielt die Gastronomie eine ganz große Rolle. Und wie Sie ja wissen, ist seit 2 Jahren in der Gastronomie wahrscheinlich nicht mehr viel an kleineren Nebenjobs vorhanden, sodass denen eben zu einem nicht unerheblichen Teil die Finanzierung weggebrochen ist.
Für den Erhalt ihres Aufenthaltstitels aber müssen ausländische Studierende den deutschen Behörden ein dem BAföG-Satz entsprechendes monatliches Einkommen nachweisen. Und auch sonst treffe die Pandemie diese Gruppe besonders hart, bestätigt Fabian de Planck vom Bundesverband ausländischer Studierender. Während deutsche Studierende in den vergangenen Monaten immerhin auf Überbrückungshilfen oder zinsfreie Kurzdarlehen zurückgreifen konnten, waren diese für ihre ausländischen Kommilitoninnen oft gar nicht oder nur zeitlich begrenzt abrufbar, so der Masterstudent aus Ilmenau.
Bei ausländischen Studierenden, also aus Nicht-EU-Ländern, kommt ja noch dazu, sie haben keinen Zugang zu BAföG. Und beim BAföG kann zum Beispiel abgefedert werden, dass jetzt die Heizkosten steigen. Und auch die Hilfen, die gibt's ja nicht mehr. Die Überbrückungshilfe ist im September ausgelaufen. Die Corona-Finanzhilfen der Länder sind teilweise im Dezember ausgelaufen.
Immerhin zeigten sich die Behörden in Pandemiezeiten vielerorts kulant, so die Erfahrung ausländischer Studierender. Auf den Finanzierungsnachweis etwa wurde in den letzten Monaten häufig verzichtet, berichtet auch Fred Mengering von der TU Berlin. Dennoch fordert der Bundesverband ausländischer Studierender so schnell wie möglich verbindliche Regelungen.
Zum Beispiel bei der Regelstudienzeit, die wurde jetzt verlängert. Und da müsste es quasi eine rechtliche Klarstellung geben, dass das natürlich auch genauso für ausländische Studierende gilt. Denn die Haltung von Ausländerbehörden ist teilweise, diese Regelstudienzeitverlängerung, die gilt quasi eigentlich nur, damit man das BAföG weiterzahlen kann. Aber aufenthaltsrechtlich wird das nicht beachtet.
Gerade die Sorge um den Aufenthaltstitel aber beschäftigt viele ausländische Studierende auch noch nach ihrem Abschluss. 18 Monate haben sie dann Zeit, eine Arbeit in Deutschland zu finden. Diese muss dem Hochschulabschluss angemessen sein und von Ausländern ausgeübt werden dürfen. Bleibt die Jobsuche in dieser Zeit erfolglos, erlischt das Aufenthaltsrecht in Deutschland. Fabian de Planck verweist auf die Schwierigkeiten, die Corona für alle Arbeitssuchenden mit sich gebracht hat und die deswegen aufenthaltsrechtlich berücksichtigt werden müssten. Die Forderungen seines Verbandes liegen der Innenministerkonferenz nun in Briefform vor. Eine Antwort steht noch aus.
Ein Beitrag von Luise Sammann. Auch wenn die Hochschulen in den Bund-Länder-Beratungen offenbar heute keine Rolle spielen werden, hat sich die neue Bildungsministerin Stark-Watzinger heute trotzdem geäußert. Sie forderte die Länder, die Bundesländer, dazu auf, dass an den Hochschulen wieder so viel Normalität wie möglich geschaffen werden sollte. Nach der Schule ist es für manche ja eine ganz schöne Herausforderung, mit einem Studium zu beginnen. Und da geht es dann nicht nur um den Lernstoff, der an der Hochschule ja häufig schneller und kompakter vermittelt wird, sondern auch um die bürokratischen Hürden, die es an einer deutschen Hochschule so gibt. Für Muttersprachler ist das ja häufig schon schwer genug, doch für zum Beispiel geflüchtete Erstsemester ist das manchmal eine unüberwindbare Hürde. Deswegen gibt es an der Technischen Hochschule Lübeck ein Projekt, das Geflüchtete die Angst vor dem Studium nehmen will und sie auch inhaltlich darauf vorbereiten will. Jörn Schaar hat sich das für uns angeschaut.
24 junge Leute mit Migrationshintergrund brüten über deutsche Aufgaben. Nachmittags gibt es noch praktischen Unterricht, unter anderem in Bautechnik. Im aktuellen Link-Plus-Kurs sitzt in diesem Jahr auch Mohamed Muslamani. Er kam vor 7 Jahren aus Syrien und hat es jetzt in das Programm geschafft. Wenn er nach 3 Semestern mit dem Vorbereitungskurs fertig ist, möchte er Architektur studieren. Angst vor dem Studium hat er jetzt nicht mehr.
Ganz ehrlich, also bevor ich mich hier beim Link-Plus beworben habe, hatte ich mir erstmal wirklich Angst gehabt. Und dann dachte ich mir, es ist wirklich eine Herausforderung und einen sehr schweren Weg. Aber langsam merkt man, dass es halt machbar ist.
Geflüchteten, die Angst vor dem Studium nehmen und ihnen den Zugang zu einer Hochschule erleichtern, das ist die Idee hinter dem Programm, das 2016 erstmals angeboten wurde. Neben dem intensiven Deutschkurs umfasst Link Plus auch Inhalte, die später im Studium wichtig werden, erklärt die Koordinatorin des Programms Nicole Grimm.
Es erstreckt sich auf die Bereiche Mathematik, Physik, Elektrotechnik, Bautechnik, technische Kommunikation und Informatik ist das 6. Fach. Genau, das sind die Bereiche, die bei uns in den technischen Studiengängen einfach sehr, sehr wichtig sind, wo es ein bestimmtes Fachvokabular in der deutschen Sprache gibt und natürlich auch die deutsche Sprache. Das ist auch ein großer Bestandteil unseres Programms. Wir verlangen ein sehr hohes Niveau, sodass es den Teilnehmenden unseres Programms Link Plus wirklich nachher gelingt, ein erfolgreiches Studium zu absolvieren.
Jedes Jahr können bis zu 24 Personen an dem Kurs teilnehmen. Die Zahl der Anfragen ist weitaus höher, denn wegen seines hohen Praxisbezugs ist das Programm beliebt.
In Bautechnik wird Zement gemischt, da werden Verschalungen gegossen, also Sachen gemacht, wo man natürlich nebenbei beim Erfassen der Sprache auch schon durch die praktische Anwendung viel mehr begreift im wahrsten Sinne des Wortes und auch natürlich lernt, mit diesen Themen umzugehen, im Team zu arbeiten.
Vieles davon wird in Schulen im arabischen Raum anders gehandhabt als bei uns. Präsentationen oder Referate werden fast gar nicht geübt. Die Link-Plus-Teilnehmenden müssen das hier also erst lernen.
Technische Kommunikation ist ein ganz wichtiges Thema, wo wir auf die verschiedenen Möglichkeiten bei uns an der Technischen Hochschule vorbereiten, sie schon anwenden in unseren Kursen und da eben auch praxisnahe Inhalte vermitteln.
Die Aufnahmegespräche für den nächsten Kurs laufen bereits. Teilnehmen kann, wer ein Abitur aus seinem Heimatland nachweisen kann. Außerdem verlangen Nicole Grimm und ihre KollegInnen Deutsch auf B1, also auf Konversationsniveau. Mohamed Muslamani hat diese Hürde geschafft. Ihm stehen in dem Programm insgesamt 800 Stunden Deutschunterricht bevor, zusätzlich zu den praktischen Fächern.
Lernen in Deutschland ist halt eine Herausforderung für mich. Seitdem ich in Linklos bin, war es halt leichter, ganz ehrlich. Die Lehrer und Lehrerinnen sind so hochqualifiziert. Also die sind ja halt schon wirklich sehr gut für uns. Man konnte auch seine Sprache halt auch in die anderen Fächer auch verstärken. Zum Beispiel in Mathe oder in Physik, Bautechnik, was auch immer. Man fühlt, dass man seine Sprache sich verbessert hat.
Im allerersten Kurs saß auch Huasim Abbas aus Syrien. Inzwischen hat der 27-Jährige seinen Bachelor und arbeitet als Bauingenieur in einer Firma, die die Standfestigkeit von Gebäuden beurteilt. Ohne Link Plus, sagt er, hätte er sein Studium nicht geschafft.
Also meine Intention war erstmal, die Sprache zu beherrschen. Und da kam das Angebot, dass wir irgendwie Link Plus machen können. Also dass man auch technische Fächer auch dazu irgendwie hören kann. Und das fand ich toll, dass man auch die Fachsprache dann lernen kann. Dadurch konnte ich richtig die Fachbegriffe und dazu auch die normale Sprache sozusagen lernen. Das hat sich rentiert am Anfang des Studiums. Ich habe keine Klausur zweimal geschrieben. Also alle Klausuren habe ich vom ersten Versuch bestanden.
Koordinatorin Nicole Grimm ist begeistert davon, wie stark sich die Teilnehmenden in dem Kurs anstrengen. Und auch der Frauenanteil sei inzwischen erfreulich hoch.
Ich muss sagen, wir haben im ersten Jahrgang tatsächlich eine einzige Teilnehmerin gehabt. Und jetzt mittlerweile sind wir bei mehr als 30%. Also von daher hat sich das schon sehr gesteigert, worüber wir auch sehr glücklich sind. Und ich muss sagen, die Frauen schlagen sich gut. Also es ist nicht so, dass die schlechter sind als die Männer. Im Gegenteil, teilweise haben sie sehr gutes technisches Verständnis. Also das Vorurteil ist nicht unbedingt immer gerechtfertigt, dass technisches Verständnis eine Männersache ist.
Und die Bilanz kann sich sehen lassen. 70% der Teilnehmenden am Link-Plus-Programm haben ein Studium an der TH Lübeck aufgenommen und teilweise schon ihre Abschlüsse erreicht. Nur eine Person hat das Studium danach abgebrochen. 30% aus dem Kurs sind in eine Berufsausbildung gewechselt. Auch das ist eine Option, die das Programm anbietet.
Und zum Schluss schauen wir nochmal aufs Wetter, genau auf den Sturm, der da kommt und vom Deutschen Wetterdienst angekündigt wurde. In Nordrhein-Westfalen hat Schulministerin Gebauer von der FDP vorhin deswegen angekündigt, dass an allen Schulen der Unterricht morgen ausfällt. Auch ihr Parteikollege und Familienminister Joachim Stamp hat an die Eltern appelliert, ihre Kinder morgen zu Hause zu betreuen. Denn der Sturm ist offenbar genau morgens besonders stark, wenn die Kinder zur Schule oder zur Kita gehen. Und das war's mit Campus und Karriere für heute. Mein Name ist Mathis Jungblut. Danke, dass Sie dabei waren.